In der heutigen Folge steigen wir ein oder steigen wir ein bisschen tiefer ein in das Thema KI und was man da so mit so mit anstellen kann. Und da habe ich einen Gast bei mir in der Podcast-Folge, den Dennis Räum von 2016 Architekten. Der hat ein paar interessante Beiträge mitgebracht, wie er mittlerweile in seinem Arbeitsalltag die KI einsetzt und ja, was er da so veranstaltet, erfährst du wie immer nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast, die Content Matrix. Heute, wie angesprochen in der Folge, Dennis Räum von 2016 Architekten. Dennis Räum oder Dennis, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, bei mir im Podcast aufzuschlagen. Ja, wir haben uns in Wiesbaden auf einem Meetup kennengelernt und da hast du einen spannenden Vortrag gehalten. Da habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht auch ein bisschen was für meine Community, so in dem Podcast für meine Zuhörer. Möchtest du zwei, drei Sätze zu dir sagen?
Ja, hallo Felix, grüß dich. Danke für die Einladung. Ja, zwei, drei Sätze zu mir. Wir haben uns ja in Wiesbaden kennengelernt, wie du schon gesagt hast. Ich bin Architekt. Unser Büro, wir sind aktuell sieben, acht Mitarbeiter. Wir machen Projekte vom Studentenwohnheim bis zum Geschosswohnungsbau oder auch, ja, auch kleinere Objekte, teilweise auch ein bisschen in die Projektentwicklung rein. Und daher kam bei mir ja auch diese Verbindung zu AI. Welche Tools gibt es, um auch mit einem, ich sag jetzt mal, mit einem kleineren Büro einfach auch mehr Sachen abarbeiten zu können? Und da, wie gesagt, gibt es vier, fünf Tools, die wir getestet haben oder die ich getestet habe. Und da haben sich so ein paar rauskristallisiert, die wir ganz gut verwenden können und die, denke ich, auch für andere Planer oder Architekten oder Ingenieure interessant sein könnten.
Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, weil ich sag mal so, gerade auch wenn die KI mittlerweile schon ein bisschen länger auf dem Markt ist, die ist ja doch eher in dem Textbereich eigentlich eingesiedelt oder jetzt im Videobereich, wo ich sie auch teilweise einsetze. Aber jetzt, wie du das auf dem Vortrag da gezeigt hast, was man da mittlerweile alles machen kann, das war mir so selber gar nicht bewusst. Und ich habe auch in der Vergangenheit mit einem Ingenieurbüro mal ein Imagevideo gemacht, die in dem Bereich Vermessung tätig sind. Und da hattest du einen Punkt angesprochen mit diesen 3D-BIM-Modellen, die du zum Beispiel auf den Boden projizieren kannst. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja eine enorme Erleichterung. Aber da kommen wir gleich zu. Wir haben so ein paar Punkte aufgeschrieben. Und da hattest du mir als ersten Punkt genannt, den 3D-Scan auf der Baustelle. Kennt man ja so ein bisschen. Also 3D-Scan, da wird ein Gerät aufgestellt, ein paar Referenzpunkte festgelegt, aber da kennst du dich deutlich besser aus mit dem Bereich. Aber da gibt es ja mittlerweile auch andere Versionen oder andere Methoden mit KI, die dann nachher ein ziemlich realistisches 3D-Modell erstellen können.
Genau, die aktuelle Software oder aktuelle Scanner, die sind einfach nicht mehr so, wer es kennt, üblicherweise auf der Baustelle ist so eine Totalstation, wo man dann sich einreferenziert und dann messen muss. Meistens braucht man noch ein Prisma dazu, um da genau zu arbeiten. Und da gibt es, die müssen ausnivelliert werden. Ich muss mir vorher überlegen, wo stelle ich ihn hin, weil ich ihn immer wieder ausrichten muss. Und die aktuellen neuen Geräte, die es gibt, die Scanner, die setze ich einfach auf ein Stativ, die stelle ich hin. Ich muss sie nicht ausrichten, ich mache den an. Je nachdem, wie hoch die Auflösung sein soll, macht er innerhalb, ich glaube, zwischen 4 und 10 Sekunden einen Scan. Und dann stelle ich ihn einfach weiter. Je mehr Standpunkte ich habe, desto dichter wird die Wolke. Und das Ganze wird 1:1 aufs Tablet übertragen auf der Baustelle. Und die Software, die dahinter liegt, fügt diese Scans aneinander. Also die gleicht diese Punktewolke ab, guckt, wo sind Punkte, die zusammenpassen und hängt die aneinander. Man kann passieren, dass es mal nicht funktioniert, dann kann man sie hinterher händisch noch reindrehen oder referenzieren. Aber wenn man da ein bisschen den Dreh raus hat, kann ich einfach über die Baustelle oder durch Gebäude laufen und innerhalb, ja, weiß ich, von einer Stunde, zwei, 1:1 einen digitalen Zwilling von dem Gebäude stellen. Das Ganze gibt es mittlerweile auch auf diese Scan-Einheit auf einer fliegenden Drohne, gibt es, sodass man automatisiert komplette Straßenzüge zumindest außen abscannen kann. Und für größere Baustellen, ich glaube, in Deutschland gibt es ein Gerät oder eine Firma, die den aktuell schon haben, von Boston Dynamics, diesen Spot, diesen Roboterhund.
Ach,
Und der hat den
den habe
Scanner
ich doch schon
drauf.
mal
Das heißt,
gesehen.
der läuft durch die Baustelle und gleicht Soll und Ist ab. Direkt wird übertragen ins Büro und dann kann man gucken, passt das, was geplant ist, auch mit dem, was realisiert wurde. Oder auch im Bergbau, ne, oder Tunnelbau zu Geschichten, wo man einfach große Distanzen automatisiert oder große Räume, Objekte einfach abscannen kann. In zwar riesen Datenmengen, aber wir haben den letzten Scan, den wir gemacht haben, ist eine Industriehalle gewesen. Da haben wir, ich glaube, 700 Millionen Punkte. Ist natürlich auch eine Datei von 14 Gigabyte. Aber ich kann natürlich jedes Detail, je nachdem, wie weit ich reinsuche, was ich haben will, mein Modell, was ich dann draufsetze, ich muss natürlich nachkonstruieren, weil ich diese Punktewolke so nicht, wenn ich keine Mengenermittlung machen, konstruiere das nach und dann dadurch, dass ich jeden Punkt von dem Gebäude oder wie auch immer habe, kann ich, je nachdem, wie viel Zeit ich habe oder was benötigt ist, in jedem Detaillierungsgrad das Ganze nachmodulieren. Ich muss nie wieder hinfahren, muss irgendwas nachmessen, was ja immer, ja, früher die Regel war. Man hat nicht mehr alles im Kopf oder vergisst ein Maß, manchmal passt ein Maß nicht, oder hat man immer erst beim Nachkonstruieren im Büro festgestellt. Und so habe ich einfach, ja, ich sag mal, große Objekte in 4 Stunden abgescannt und habe alle Daten, die ich brauche. Und dann gibt es jetzt mittlerweile natürlich auch noch Tools, die aus diesen Punktwolken 3D-Modelle machen. Also die erkennen die Flächen und ziehen dann da eben ein Volumenmodell drauf. Das funktioniert aktuell noch begrenzt auf die Größe von dem Modell. Also so ein Industriegebäude werde ich da nicht reingehen. Aber ich sag mal, wir testen es gerade mit einzelnen Räumen oder kleineren Objekten. Das heißt, wir müssen immer noch ein bisschen gucken, wie viele Millionen Punkte kann ich verwenden, um da automatisiert ein Volumenmodell zu generieren. Das ist immer noch ein bisschen am Testen. Funktioniert auch wahrscheinlich, wenn man sich so die Geschwindigkeit der KI-Tools anguckt, in einem halben Jahr wahrscheinlich auch kein Problem sein, so große Objekte direkt umzuwandeln.
Läuft da Cloud-basierend?
Das, was wir aktuell nutzen, ist es Rhino, was ich gerade nutze.
Ja, okay, das kenne ich.
Und das läuft direkt auf dem Rechner drauf.
Ja.
Also über die GPU.
Ja gut, dann wird es wahrscheinlich irgendwann an der Hardware liegen, dass die das Ganze so ein bisschen begrenzt auf, ist ja wie jetzt schon, je nachdem, wie groß die Modelle werden. Ich komme ja auch ursprünglich aus dem CAD-Bereich.
Ja.
Wenn du da irgendwann ein Modell drin hast, was irgendwo mal jenseits der 1000 oder jenseits der 100.000 Elemente hat, wird es halt einfach langsam.
Also genau.
Die Performance geht dann auch einfach in den Keller. Du hast gerade eben einen Punkt angesprochen mit diesem Robo-Hund. Da hast du ja, glaube ich, in der Präsentation auch ein Bild von gezeigt, wo der so auf der Treppe stand, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist mir direkt ein Gedanke gekommen, wenn jetzt beispielsweise irgendwie ein Erdbeben irgendwo war, ist jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber du hast ein Gebäude, was einsturzgefährdet ist oder so, wo jetzt nicht unbedingt die Leute durchlaufen müssen, wäre das natürlich auch eine super Möglichkeit, je nachdem, wie flexibel der dann da unterwegs ist, zu sagen, okay, wir schicken den vor, der macht erstmal eine Innenaufnahme, wir ziehen uns das nachher auf ein Modell und können uns schon mal bestimmte kritische Bereiche angucken und erstmal eine Analyse treffen, wie groß ist der Schaden wirklich, bevor wir dann halt Menschenleben aufs Spiel setzen.
Dieser Spot wird tatsächlich schon genutzt. Ich glaube, in der Türkei bei dem letzten Erdbeben haben sie genutzt, um Verschüttete zu suchen, also ausgestattet mit Wärmekameras etc. Aber diese mit dem Scan, das ist natürlich auch ein Anwendungsfall, ne, um zu gucken, wie weit ist die Tragstruktur beeinträchtigt oder was müsste man machen? Oder weißt du, die sind ja nicht immer alle gleich eingefallen. Was kann man tun, was muss man machen?
Das mit der Drohne, was du angesprochen hast, wie ist das da mit der Gewichtsklasse? Also du hast ja in Deutschland sind wir besonderen Regularien unterliegen wir besonderen Regularien, was jetzt den Drohnenflug betrifft. Und da, je nachdem, was du für ein Equipment da dran hast, wird die ja ruckzuck mal schwer.
Also ohne die 250 Gramm wird sie nicht kommen.
Gut, da bin ich jetzt von ausgegangen, aber ich glaube, es gibt ja hier von DJI die RTK 300 oder 600, glaube ich sogar. Die bin ich sogar mal geflogen. Ist ja ein Riesenteil. Ich glaube, die wiegt insgesamt fast 10 Kilo mit dem kompletten Equipment. Aber wenn da jetzt noch irgendwer zusätzlich drankommt, dann wird es ja ruckzuck schon mal irgendwie deutlich zweistellig im Gewicht.
Also die auf dem Video, also ich würde nicht sagen, dass er über 10 Kilo kommt. Deswegen muss man dann gucken, was da Genehmigungen, das ist ja in Deutschland, ja, ist ja alles reguliert.
Genau.
Da muss man natürlich gucken, aber das glaubt, die fliegt sogar autonom, also man kann eine Strecke vorgeben, aber da muss man natürlich gucken, das weiß ich jetzt aber auch nicht, inwieweit das begrenzt ist oder ja, über Privatgrundstücke fliegen, das ist dann immer, das muss man immer vorher abklären, klar.
Ja, das mit dem Autonomen, das macht halt, haben wir jetzt auch bei mir auf dem Grundstück, hat das, der Vermesser auch gemacht, als ich meine Hofplanung gemacht habe, der hat halt so ein Rechteck drüber gezogen und hat das dann abgeflogen und hat daraus nachher ein 3D-Modell erstellt. Und die Fotos, die dann halt ineinander gemerged wurden. Du hast halt das Problem beim Drohnenfliegen, du musst immer irgendwo Sichtkontakt haben, rein rechtlich. Und ja gut, dann hast du so eine Autobahn, so einen Straßenzug, der mal 2 Kilometer lang ist. Dann hast du zwar eine Drohne, die das wunderschön erledigt, aber im Endeffekt läufst du drunter her, weil du die immer sehen musst. Ist aber so, da ist ja wieder das Wahnwitzige dabei. Meistens kommen die Aufträge ja direkt vom LBM.
Ja.
Und die geben dir nachher auch die Genehmigung für den Flug. Also du musst ja auch beim LBM quasi die ganzen Sondergenehmigungen beauftragen oder beantragen. Ja, ich sag mal so, wird ja vieles vereinfachen, wenn man dann sagt, okay, der Bereich ist jetzt gerade gesperrt, die dürfen jetzt den Drohnenbereich einstellen. Die sind ja auch mittlerweile alle so gut GPS getrackt, dass du halt auch bei einem Verlust merken kannst oder sehen kannst, wo ist die jetzt wirklich abhanden gekommen.
Genau. Und
von daher.
Ja, das ist immer die unsere Gesetze, Normen, die, was wir alles haben, ist immer hängt immer dem hinterher, was man eigentlich, was gerade technisch machbar ist. Das ist halt überall so. Das muss man. Ja, aber ich glaube, dass mit diesen Sondergenehmigungen etc. alles geht. Ich glaube, wenn man über Grundstücke oder wenn ich über die Grundstücke von einem Auftraggeber fliege, geht das. Aber wenn ich natürlich jetzt dritte Grundstücke kreuze, dann muss man mal ein bisschen aufpassen, ja.
Ja, da ist halt wirklich immer so das Problem. Aber da jetzt den Bogen wieder zu spannen, ihr setzt das aktuell auch in den Projekten intensiv oder immer mehr ein und merkst du da dann auch, dass ihr ja effektiver oder effizienter werdet dadurch? Also das ist ja, ich meine, klar, ist natürlich ein Rieseninvest, den man erstmal eingeht. Die Software kostet ja was, die kriegt ja keiner geschenkt. Im ersten Schritt muss ich ja dann auch irgendwo hinten raus in der Zeit wieder rentieren.
Genau, und das ist tatsächlich in der Zeit. Also wie gesagt, früher hat man also ohne 3D-Scanner, ich sage jetzt ganz normal mit einer Totalstation und mit so einem Disto-Messgerät oder wie auch immer mit dem Maßband, wenn ich ein älteres Bestandsgebäude aufgenommen habe, wir haben ja mit Sanierung oder Umbauten zu tun, dann brauche ich schon ein paar Stunden, um so einfache Grundrisse zu erfassen, mit Fenstern, mit Höhen etc. Das braucht schon Zeit. Aktuell, ich sag mal, so ein Einfamilienhäuschen in der Größenordnung, wenn ich mir vorher so Gedanken gemacht habe, wo ich den Scanner aufstelle, was brauche ich an Punkten, bin ich da, wenn ich schnell bin, bin ich da in 2 Stunden durch. Komplett mit Gelände außen. Ne? Und dann muss ich natürlich gucken, dann muss ich noch nacharbeiten. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich den Detaillierungsgrad so hoch habe, kann ich mir alles rausziehen. Was ich den größten Vorteil sehe, ist, wenn man zum Beispiel, ich sage jetzt mal, denkmalgeschützte Gebäude, sprich Fachwerk, wo ich verformungsgerechte Aufmaße machen muss, das heißt, wo wenn Balken gebogen sind oder wie steht das Fachwerk, das muss ich ja dann bis zu einer gewissen Genauigkeit erfassen. Wenn ich das händisch mache, ich sag mal, dann müsste ich eigentlich einen Praktikanten eine Woche dahinstellen, um das so genau zu machen. Ne? Und so scanne ich das ab. Und der Vorteil bei dem Scan ist ja, wenn ich jetzt nur ein Foto mache, habe ich ja immer durch die Perspektive da immer Verzerrung drin. Und den Scan kann ich mir eine Ansicht rausholen und die ist orthogonal. Ja. Und hat eine Genauigkeit. Wir haben das jetzt immer so ein bisschen ausgewertet, wenn man oder die Software wertet das aus, die Genauigkeit, die Abweichung, die ich habe in dem Scan. Und die liegen selbst bei großen Scans. Man kann auch mit Zielmarken arbeiten, dann wird es noch genauer. Und dann bin ich irgendwo bei einer Abweichung, sag mal 3-4 Millimeter. Auf eine Industriehallengröße. Ich sage jetzt mit 50x50 Meter Halle habe ich. Das kriege ich selbst mit dem Maßband oder ich sag mal mit einer Totalstation kriege ich schon genau hin, aber ich habe nicht die Anzahl der Punkte, die ich in einem 3D-Scan habe.
Also kann man eigentlich da in dem Bereich zusammenfassend sagen, macht eigentlich heutzutage keinen Sinn mehr wirklich, wenn einer mit dem Maßband dahin kommt oder mit einem ganz normalen, ich sag mal so, wenn man diverse andere Geräte oder so dann halt unterstützend nutzt, um vielleicht noch irgendwie ein paar Punkte genauer rauszuziehen. Ich glaube, ohne Scanner macht ja mittlerweile eigentlich wirtschaftlich keinen Sinn mehr.
Nee, also wenn man viel, oder ich sag, was heißt viel, wenn man mit Bestandsgebäuden, und das wird ja immer mehr der Fall, selbst bei Neubauten, ja, große Baustellen, um zu kontrollieren, passen die Pläne, und da kommt ja dann dieser Punkt rein, die Daten werden direkt ins Büro geschickt, also ich fahre jetzt hier nicht mehr wieder in Boston, ich muss nicht hinfahren, messen, wieder zurückgehen, sondern der läuft drüber und sucht sich schon diese Abweichung raus von Soll und Ist. Und dann kann man immer, weil es kann ja immer passieren, wenn weiß nicht, Trockenbau oder es wird, ja, Planänderung ist immer so ein Thema. Das Lüftungsrohr ist größer wie geplant oder irgendwas musste geändert werden. Und das muss natürlich dann auch wieder nachgeführt werden, auch für die Dokumentation, für die weitere Planung. Mhm. Und da gibt es ja mittlerweile auch Geräte, du hast vorhin schon mal, was ich in meiner Präsentation hatte, wo ich nicht nur abgleiche, also ich fasse den Bestand, sondern ich projiziere die Planung auf die Baustelle. Das ist ja so der nächste Step. Da haben wir aktuell ein Gerät gefunden, weil das ja auch mal für uns immer das Problem war. Oder das ist generell für alle das Problem. Ich plane in 3D, habe eigentlich alle Informationen und dann muss ich das natürlich auf die Baustelle bringen. Und aktuell ist es ja, ich sag mal, zu 90% Papier. Das heißt, ich zerschneide mein 3D-Modell in Schnitte und dann muss das vermaßt werden, ausgeplottet werden, dann geht es auf Baustelle. Ja, das ist immer so das Nadelöhr aktuell, wo die meiste Zeit verblasen wird. Und da gibt es aktuell ein Gerät, was wir live noch nicht getestet haben. Die Jungs sind gerade, die kommen aus Kanada, sind aktuell in Frankreich. Da ist jetzt eigentlich noch, steht noch ein Termin aus, das müssen wir testen, beziehungsweise mal live sehen. Ich habe es auf dem Video, der Roy hatte mir das schon präsentiert und auch schickt mir immer ein paar aktuelle Sachen. Ist auch im Prinzip ähnlich wie der Scanner. Ich stelle den auf ein Stativ. Der scannt auch. Referenziert sich, also erkennt, wo er ist im Gebäude und hat aber einen Laserprojektor mit dabei. Das heißt, ich kann zum Beispiel, der Rohbau steht, die Trockenbauer sollen rein oder Installateure, dann kann ich die Layer, die ich jetzt zum Beispiel auch im CAD habe, Trockenbau, Elektrik etc., die kann man ein- und ausblenden und dann projiziert es einmal auf die horizontale Fläche. Man sieht es dann, glaube ich, in dem Videosnippet ganz gut. Ja. Da ist sogar die Türnummer mit drin. Er projiziert auch auf die Decke und halt auch auf Wände. Und ich kann auch Kurven oder runde Sachen, das ist ja auch mal so ein bisschen der Punkt. Und ich projiziere das drauf und dann kann ich jedes Layer durchmachen, was ich gerade brauche oder jedes, je nach Gewerk, wer gerade da ist oder die Info braucht. Dann klicke ich das durch und kann auch, der erkennt dann auch, okay, die Trockenbauern ist jetzt nicht da und gibt auch gleich wieder Feedback zurück ins Büro und sagt, hier stopp, die Wand passt nicht, die ist nicht da, wo sie sein soll. Und dann kann man die nachführen, man kann das dokumentieren und das ist einfach, ich glaube, also da ist richtig Potenzial drin, Zeit einzusparen und auch ja, Ressourcen, diesen ganzen Papierkram. Es gibt schon, gibt auch Handwerker, die mittlerweile mit dem Tablet auf der Baustelle unterwegs sind, wo man die Pläne per PDF schicken kann. Ist auch ein Vorteil, aber wie gesagt, diese Aufarbeiten von 3D-Informationen in 2D, das muss man, vieles geht schon automatisch, aber wenn es so rund wird, irgendwie muss ich es mal nachführen oder zumindest muss man es kontrollieren, ob die Vermaßung passt, hat er die richtigen Punkte gefangen. Je mehr Informationen ich drin habe, desto schwieriger wird es ja auch für die Software, die korrekte Bemaßung dann da dran zu führen. Das ist immer noch so ein Punkt. Aber wie gesagt, mit dieser Projektion direkt auf Baustelle, ich glaube, da kann man viel Zeit einsparen. Wir haben es auch mit der HoloLens getestet, also die Trockenbauwände über eine HoloLens, aber das ist aktuell noch zu ungenau.
Okay, dann ist also wie so eine Brille oder was?
Genau, ich habe eine Brille und dann sehe ich, wo sind die Wände. Man kann das tatsächlich nutzen, auch für Installation, auch zur Kontrolle auf der Baustelle. Welche Sachen sind schon installiert? Man unterlegt es dann quasi übereinander, sich Lüftungskanäle mit einer Nummer, sind die schon drin. Kann auch die Trockenbauern, kann ich kontrollieren, steht die da oder ist sie noch nicht da? Das sehe ich schon. Aber ich kann sie nicht positionieren, wo sie hin muss. Das ist einfach
du siehst halt nur virtuell in der Brille, wie so ein.
Mir ist nicht so übereinander, dieses Mixed Reality.
Ja, genau.
Aber ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht auf mich auf Fußboden setzen und einen Strich machen, den ich jetzt da durchsehe. Dafür ist ist es aktuell. Das geht mit Sicherheit irgendwann auch. Wird auch schon teilweise von ein paar Betrieben genutzt. Metallbrauer haben wir schon, konnte ich live, habe ich das erste Mal getestet, die so ein Raumtragwerk gemacht haben aus Stahlteilen. Wo die gar nicht mehr in den Plan geguckt haben. Der hat die HoloLens aufgeguckt und dann hat er gesehen, ich habe sie dann auch mal aufgesetzt, rot. Dann sieht man, welches Bauteil noch fehlt mit einer Nummer und dann kann man gucken und erkennt sogar, wenn man sich rumdreht und hat einen Tisch mit Bauteilen, zeigt ihm dann, welches das Bauteil ist, was da sein muss. Ja, dann nimmt man das und hält es hin, dann heftet man es an und es ist schon abgefahren, was da mittlerweile möglich ist. Ne? Und dadurch, dass viel sowieso im 3D geplant wird, auch die ganzen Bestellungen, das ist ja jede Positionsnummer, Eigenschaften sind ja, die sind ja da, aber aktuell wird es noch nicht so genutzt, weil wir es immer wieder auf stummes Papier bringen müssen.
Ja.
Das ist aktuell noch so. Aber also
gerade auch in dem Metallbereich oder so sehe ich da absolute Anwendungsfälle, wie du jetzt gerade gesagt hast. Es gibt ja viele, die hier so im Außenbereich Metalltreppengeländer, Wendelspiraltreppen oder sowas aufbauen. Ja, die stehen dann auch mit dem Papier und müssen dann gucken, wie, wo, was passen die Bauteile hin.
Genau.
Das ist natürlich auch für die. Aber ist auf der anderen Seite rumort es wahrscheinlich auch bei dir in der Branche ziemlich, oder?
Ja, es ist.
Hast du da was mit?
Aktuell ist wie überall halt auch der, ich sag jetzt mal, Fachkräftemangel. Gerade mal, also bei uns hier im ländlichen Raum, sage ich mal, nenne ich es jetzt so, ist natürlich auch schwierig, Mitarbeiter zu finden.
Ja.
Deswegen müssen wir gucken oder nach Alternativen gucken. Wie können wir das unsere Ressourcen nutzen, um effizienter zu sein, um vielleicht ein oder zwei Projekte mehr abarbeiten zu können.
Ja, das ist gleich ein Manpower dann am Ende, ne?
Genau. Und da ist dann halt die, wie du sagst schon, auch der Invest, muss man halt sehen. Aber wenn man effizienter ist und man merkt, die Reduzierung der Fehlerquelle, wenn man Sachen vermaßt oder doppelt machen muss oder alleine, ich sag mal, ich habe ein Aufmaß gemacht konventionell und muss nochmal auf die Baustelle fahren, um Sachen zu messen, weil ich nicht dran gedacht habe oder Maße nicht passen, weil es vielleicht passiert gerade im Sommer mit diesen konventionellen Messtechniken, wenn die Sonne sehr grill ist, dann gibt es tatsächlich, dass sie nicht richtig messen.
Ja, okay.
Das ist mal hier ein Zentimeter, mal da, aber im Endeffekt, wenn man dann das Aufmaß überträgt ins CAD, dann irgendwas geht nicht zusammen. Und dann muss man entweder nochmal hinfahren. Und wenn ich da einen Tag hinfahre, dann habe ich einen Tagessatz verballert. Ne?
Ja, klar. Ja, ist halt wirklich krass. Also ich habe selber damals als ich noch im Metallbereich unterwegs war oder im Maschinenbau, hatten wir auch eine Baustelle, wo wir vorher, ich glaube, zwei oder dreimal hinfahren mussten, um alles aufzumessen. Ja, wie ist das passiert? Wir sind mit dem Zollstock da durchgelaufen oder mit dem Gliedermaßstab, wie auch immer, und haben uns dann mit dem Maßband haben uns alle Punkte irgendwie abgemessen, haben uns eine Skizze gemacht. Wir sind zweimal hingefahren und am Ende, als wir das Teil dann aufgebaut haben, waren halt Ecken dabei, die einfach nicht gepasst haben. Wo du dann auf der Baustelle wieder anfängst zu improvisieren. Das waren jetzt keine dramatischen Sachen, aber es hat halt einfach de facto nicht gepasst. Und ich habe es irgendwann mal auf einer Baustelle getestet, da, bei dem iPhone oder ab dem iPhone zum Beispiel 12 Pro gibt es ja diese LiDAR-App oder diese LiDAR-Linse, wie auch immer, wo die funktioniert. Und da habe ich mir eine App runtergeladen und habe gedacht, weißt du was, probieren kannst du das ja mal. Und wenn nicht passt, dann passt das halt nicht. und habe quasi den Ist-Stand komplett eingescannt mit dem Handy. Habe natürlich zusätzlich noch Kontrollmaße gemacht, wo irgendwo was genauer gemessen wurde, habe ich mir dann auch die Maße gemacht und habe das nachher ins CAD übertragen, habe mir ein CAD-Modell davon generiert und habe drumrum konstruiert.
Ja.
Ja, und hat nachher zu 95% gepasst. Also da waren deutlich weniger Ecken drin und ich war vor allem nur einmal auf der Baustelle.
Genau.
Und das mit einem einfachen Handy. Und da denke ich mir dann, gerade für hier, ja, ich sag mal so, den etwas groberen Maschinenbau, sag ich jetzt mal, der jetzt nicht auf den Müh ankommt, da gibt's mittlerweile die Tools, die hast du in der Hosentasche. Ich glaube, die App, die kostet mich 60€ im Jahr oder so. Und da habe ich meine komplette Hofplanung mitgemacht mit Höhen. Also ich habe dieses Drohnenmodell, habe ich quasi genommen, wo wir erstmal die Höhenangaben gemacht haben. Dann habe ich mir nachher mit meiner Drohne, habe ich gedacht, komm, was der kann, das kannst du auch. Hast zwar kein RTK-Modul da oben drauf, aber probierst du trotzdem mal. Dann habe ich mir ein komplettes 3D-Modell vom Haus gemacht. Mit Hof, mit Fläche, mit ein bisschen außenrum, Gelände außenrum, hatte halt keine 3D-Referenz. Bin dann mit meinem Handy hergegangen, habe mir den kompletten Hof eingescannt und habe mir vorher rote Linien gemacht, wie ich das ungefähr geplant habe. Ja, und dann habe ich das in, ich glaube, Blender 3D hieß das Programm, okay. Da habe ich mir das reingezogen, habe das eine Referenzmodell vom Handy, war ja ziemlich genau von den Maßen, und habe dann das Drohnenmodell da drauf skaliert und habe meine komplette Hofplanung mit Pflaster in Blender 3D erstellt, habe mir die Palisadensteine da drin platziert, habe die Mengenkalkulation da drin gemacht und es hat 100% gepasst.
Das ist genau das ist der Vorteil. Ich habe einfach Sicherheit, ne? Gerade was Mengen angeht. Ich sag mal, wenn ich jetzt große Baustellen habe, etc. Also selbst Baugruben, ne, die kannst du wirklich mit der kleinsten Drohne, mit der was ist das, Mavic Air, die wir auch haben, drum rumfliegen. Und dieses Fotogrammetrische reicht tatsächlich aus, um zu sagen, wie viel Kubikmeter dieser Berg Erde hat.
Ja, genau.
Das ist da geht so viel. Wie gesagt, wie du schon sagst, man muss diese Tools einfach nutzen. Ich habe es tatsächlich noch nicht getestet mit dem LiDAR-Scanner vom iPhone. Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen, da gab es den tatsächlich noch nicht, den hatte ich mir fürs iPad einbestellt aus dem Start, und dann mit so einem selbstgedruckten Rahmen dann oben dran. Man konnte dann auch, ich glaube, wir hatten einmal eine Wohnung abgescannt, man konnte das hochladen und dann hat man bezahlt pro Raum, ich glaube, $15.
Mhm.
Und dann hatte man einen Tag später ein 3D-Modell.
Also hier die App war, kostet.
Ja, das war aber damals war es ein Scam. Da hat man, ich hatte das hochgeladen und hatte am nächsten Tag wirklich ein 3D-Modell bekommen. Da waren sie auch die Steckdosen drin. Und das ist ja gut, das ist jetzt ja, bestimmt schon. Ja, dann habe ich aber festgestellt, die Firma gibt es nicht mehr, die haben dann, so du hast es nicht nur gescannt mit dem Scanner, sondern die haben auch ein Video gemacht. Und die haben die Daten hochgeladen und haben das in Indien von Menschen nachkontrollieren lassen. Also es war zwar alles drin, es war die Klinke drin, die Steckdose, das hat kein Maß gepasst. Die haben das einfach dann so von dem Video nachkonstruiert. Das war
ja,
schon.
Hier müsstest du mal testen, also für den Spaß. Also die Ergebnisse waren da echt gut. Ich habe den Metallbereich mal getestet, bei mir daheim, mal ausprobiert. Ich glaube, wie gesagt, 60€ oder so kostet die App. Und du hast mittlerweile, sie haben ein paar Funktionen noch mittlerweile hinzugepackt, die ich damals gar nicht da drin hatte.
Mhm.
Und du kannst einen Raum abscannen, dann macht dir direkt auch so ein 2D davon mit Maßen dran und allem drum und dran. Und wenn ich überlege, du hast das Gerät einfach immer dabei.
Das kostet ja auch genug, ne?
Ja, davon mal abgesehen, genau. Also du bezahlst ja für das Gerät, was mittlerweile schon relativ viel kann, ja auch ein paar Euro. Ja, was ich noch interessant fand auf deinem Vortrag, war jetzt auch die Tatsache, du hast eine Raumplanung gemacht. Okay, dann kommt der bis jetzt irgendwo auf der Baustelle oder stellst du dem Bauherren vor und dann sagt er, ja gut, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, hier der Raum ein bisschen größer. Ja, wie war das früher? Dann fährst du zurück und dann kannst du hier die Wand wieder verschieben. Dann ändert sich ja im Verhältnis alles andere mit. Ja, dann hast du irgendwie 1-2 Tage, die ins Land gehen, bis du das nächste Meeting machst, wo du sagst, so, und jetzt haben wir hier deinen Raum so geplant, wie du den willst. Ja, Moment, jetzt passt aber hier unten der Raum nicht mehr.
Genau, das ist immer dann so die Probe, weil ja alles aneinander hängt. Ne?
Genau.
Schiebe ich eine Wand irgendwo rüber oder der Kunde sagt, mir ist das Wohnzimmer zu klein, am Wochenende bei Freunden, die haben größer, wir wollen jetzt auch größer haben. Ich sag mal, das ist jetzt beim Einfamilienhaus noch relativ unkompliziert. Wenn ich das natürlich dann mit im Geschosswohnungsbau oder ich habe pro Etage oder mehrere Wohneinheiten, dann wird das natürlich komplexer. Und da gibt es ja die aktuellen Tools, die ich vorgestellt habe, die sind einfach so intelligent oder so automatisiert, so viel Logarithmus dahinter, dass ich einfach eine Wand ziehen kann. Und je nachdem, wie weit ich die ziehe, kann man vorher definieren, ich sage jetzt mal, das Wohnzimmer soll maximal diese Größe haben. Wenn ich aber die Außenwand weiterziehe, dass ich mehr Platz habe, kommt automatisch ein zusätzlicher Schlafraum dazu oder ein zusätzliches Bad.
Ja.
Das ist alles so vordefiniert und das kann ich über Etagen ziehen oder halt auch, wie gezeigt, die Höhe und die Breite über komplette Baufelder bis zu dem Punkt, dass man sagt, okay, ein Gebäude ist maximal 35 Meter lang und wenn ich diese das Baufeld erweitert, da macht er halt was, ergänzt es halt weiter und zieht ein zweites Gebäude auf. Also das, da ist wahrscheinlich viel Ersparnis drin, weil man die Daten, die da hinterlegt sind, sind auch komplette Geländemodelle, die ich mir holen kann und kann die dann ergänzen, um einen, ich sage jetzt mal, einen Vermesserplan, der dann auch genau ist, um das Baufeld zu definieren. Und dann kann ich tatsächlich anfangen, rumspielen und sagen, ich will 5% der Wohnungen, die jetzt, ich sag mal, wir wollen Geschosswohnungsbau machen, mehrere Wohneinheiten, 5% Einzimmer. Wohnungen, dann zwei Zimmer oder drei Zimmer, diese Quote kann ich festlegen. Naja, und dann ziehe ich das Baufeld auf, sagt das Gebäude maximal 10 Meter tief, 12 Meter tief, weil wir gerade im Holzbau mit Modulen arbeiten wollen, die schon vorgefertigt werden. Ja. Das kann ich definieren. Und dann ziehe ich das da drauf und kann mit den Geschosshöhen, er kann sogar die, erkennt, je nachdem, wo es auch diese Abstandsfläche, die ich zwischen Gebäuden einhalten muss, was jetzt Baurecht ist, ist auch schon relativ viel hinterlegt. Und so kann ich eigentlich, wie gezeigt, das, ich sag mal, ja, in einer halben Stunde so ein Baufeld natürlich spielen, mit wie viel Bebauung kriege ich drauf, ohne Berücksichtigung von Sonnenlicht, vom Wind, CO2-Footprint kann ich hinterlegen, dass es wirklich optimiert ist auf Flurbreiten, um so wenig Ressourcen wie möglich zu verbrauchen, weil die Nachhaltigkeit ist ja auch immer mehr Thema. Dann kann ich durchspielen, kann sagen, hier Variante 1, 2 bis 10, also es geht ja auch iterativ, kann man das durchgehen mit Tageslichtsimulation und kann dann das dann mit dem Auftraggeber oder mit dem Projektentwickler durchsprechen und kann sagen, hier ist auf die Variante, gibt 5000 Quadratmeter Bruttogrundfläche, kostet X oder so, und dann kann man das schon relativ schnell durchkalkulieren. Wie ich es gezeigt habe, ja auch in dem Vortrag, das kann ich eine halbe Stunde machen. Aktuell würde ich dafür, ja, ich sag mal, mit ein, zwei, drei Varianten das durchzuspielen, mit einem normalen Weg brauche ich mit Sicherheit 4 Tage.
Ja, Wahnsinn.
Wenn ich jetzt nur auf ohne Grundrisse groß durchzuspielen, und bei der Variante, die kann ich mir dann, also die Ausgabe, und habe wirklich schon Grundrisse mit dabei, mit Fenstern, Treppenhäuser, Aufzüge, das ist alles da schon berücksichtigt. Kann sogar Wandstärke schon mit vorgeben. Also da ist unwahrscheinlich viel Potenzial gerade. Das sind zwei große Tools, die da aktuell richtig gut funktionieren. Ist auch alles noch in der Entwicklung, ist zum Teil noch in der Beta, es ist noch gar nicht noch kein richtiger Release da, aber die sind tatsächlich eigentlich auf dem Stand, sodass man sie auch mittlerweile im Alltag integrieren kann. Bin da auch immer ein bisschen im Austausch mit dem Supporter, gerade weil wir den Modulbau ein bisschen im Fokus haben, was Holzbau angeht, also standardisierte Größen, um das mit zu hinterlegen, dass ich gleich das Modell weitergeben kann, weil wir jetzt zum Beispiel im Plan gerade ein Studentenwohnheim, es gibt 120 Wohneinheiten, da ist natürlich jede gleich. Und die kann ich im Modulbau, wir planen eins fertig. Die werden im Holzbau gefertigt, fix und fertig. Die werden im Werk zugeschlossen, die Wohnung, sind komplett möbliert. Und dann werden die auf der Baustelle nur noch übereinander gestapelt, sage ich jetzt mal, und habe dann das Wohnheim fertig. Und da ist natürlich auch gerade jetzt bei den ganzen gestiegenen Baukosten halt auch die Möglichkeit drin, Geld zu sparen. Ne?
Da sprichst du auch was Wichtiges an. Also siehst du da auch einen Trend, durch Einsatz von so Technologien auch die Baupreise vielleicht wieder attraktiver zu gestalten? Also das ist so ein gegenseitiges, ihr spart auf der einen Seite Zeit und könnt das auch zu einem gewissen Prozentsatz natürlich nach Reinvestition von dem Equipment auch wieder zurückgeben an die Leute. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie dann 50% günstiger seid, sondern im Sinne von, okay, wir sparen hier was ein. Und der Kunde ist ja auch teilweise Faktor Zeit. Also wenn du jetzt ein Fertighaus planst beispielsweise, dann hast du ja teilweise von Unterschrift, bis dass das Haus gestellt wird, du einziehst, bist du ja mittlerweile bei über 2 Jahren, je nachdem mit welchem Hersteller du das machst. Und wenn du jetzt durch so Sachen dann vielleicht irgendwie den kompletten Prozess um, keine Ahnung, 30% einkürzen kannst, ist das ja auch für den Endkunden eine Zeitersparnis, weil er halt ja den Kredit so lange dazwischen finanzieren muss oder sonst irgendwas.
Ja, zum einen hast du eben durch diese ganzen Planungsprozesse, du kriegst schon preissichert rein. Wie weit das dann weitergegeben wird, das, ich glaube, das wird sich über den Wettbewerb zeigen. Weil natürlich, ich sag mal, die Planenden, es gibt ja diese Honorarordnung, die dann immer, das wird ja vorher vereinbart, da ist es natürlich innerhalb dieser Honorarordnung, es darf ja theoretisch keinen Preiswettkampf geben, um halt eine Qualität da zu bringen. Aber ich glaube, da wird sich auch viel ändern, weil ich einfach nicht diesen Planungsaufwand, diese Honorarordnung sind ja auch relativ veraltet. Ich glaube, es gibt sogar ein EU-Urteil, dass das aktuell mal geändert werden muss. Da wird auch viel passieren, weil ich nicht diese Zeit mehr brauche, um so ein Gebäude zu planen. Inwieweit es dann halt weitergegeben wird oder weitergegeben werden darf im Zuge von der Anpassung von so einer Honorarordnung, muss man halt mal schauen. Aber die es schon weitergeben, sind tatsächlich die Anbieter von dem, ich sage jetzt mal, Modulbau. Aktuell sind so viele Werke, die erweitert werden oder auch gebaut werden, wo Modulbau, wo die einfach sagen, ja, das wird schon so ein bisschen in Richtung Automobilbau gehen. Das heißt, ich konfiguriere mir das, muss es halt komplett vorher entscheiden. Wie beim Autobau, wenn ich mir ein Auto bestelle, in dem Moment, wo ich es bestellt habe, ist auch rum. Da kann ich nicht nach 4 Wochen sagen, ich will jetzt rote Ledersitze haben. Das ist dann in der Regel vorbei. Ja. Und das ist auch der Punkt, der jetzt hier irgendwann kommt. Man hat auch ein paar, sag mal, Wandaufbauten oder Systeme, die funktionieren, die auch getestet wurden. Und aus diesen wählt man dann so ein bisschen aus und plant dann. Und dadurch kriegt man auch diese günstigeren Preise. Ich muss theoretisch bei dem Modulbau nicht jedes Mal eine Statik neu rechnen. Das ist ja auch mal Zeit und Kosten, die entstehen. Und da ist, glaube ich, in diesem Planungsfeld, da sind mit Sicherheit 10% Kosten drin, nur was jetzt Planung angeht. Und dadurch, wenn ich das immer ein bisschen verfeinert habe oder sich das so ein bisschen etabliert hat, dann wird, glaube ich, auch der gehen da auch die Baukosten wieder in eine vernünftige Richtung.
Ja.
Aber aktuell sind es tatsächlich halt auch Hersteller. Also die Preissteigerung einfach im Material, die ist gerade brutal hochtreiben.
Ja, ich glaube, da ist im Moment auch echt das Problem. Also jetzt irgendwie, ich habe auch mit ein paar Kunden in dem Bereich Bau zu tun, sage ich jetzt mal. Und die sagen halt auch, wir merken das ganz, ganz klar an den Zahlen, wie es halt einfach jetzt im Moment eher stagniert oder vielleicht sogar zurückgeht. Gerade im B2C-Bereich, wenn sie jetzt irgendwie Einfamilienhäuser, Einfamilienwohnungen, wie auch immer, ja, das geht halt nach und nach zurück. Es werden immer mal wieder dagegen dann Bürogebäude irgendwie gebaut, geplant oder so, wo halt einfach das Geld vielleicht noch eher da ist oder vorhanden ist. Aber jetzt gerade als Privatperson glaube ich schon, dass es mittlerweile schwierig geworden ist zu sagen, okay, ich kann mir jetzt mit einem normalen Einkommen, sage ich jetzt einfach mal, noch ein Einfamilienhaus leisten, wo ich dann nicht in Renteneintrittsalter dann noch daran zahle.
Aktuell ist es geht ein bisschen so, aber aktuell ist es tatsächlich so, dass es wirklich schwierig ist. Ne?
Ja.
Bist du irgendwo, ich sag mal, ab 550.000 aufwärts, ne? Dann ist eine Außenanlage etc. Dann geht das dahin. Ne? Das ist tatsächlich auch bedingt natürlich auch den ganzen und Zinsen aktuell.
Ja, das, genau. Das kommt dann dazu. Ja, ich bin da schon heftig, aber nichtsdestotrotz, also ich bin gespannt. Ich glaube, dass die nächsten Jahre noch einige Veränderungen jetzt bringen in vielen Bereichen, gerade in Bezug auf die KI.
Ja.
Und bin auch gespannt, was wir jetzt da in unseren Meetups, ich bin ja jetzt noch, habe gerade eben im Vorgespräch noch kurz festgestellt, dass wir uns nochmal in Hamburg sehen. Und bin auch super gespannt, wie welche Neuerungen es da gibt. Also gerade im Bereich KI sprießt ja täglich irgendwas Neues aus dem Boden raus. Man kommt ja eigentlich gar nicht mehr hinterher, das alles irgendwie zu testen.
Das ist die Schwierigkeit, ne? Immer die Zeit zu haben, dass das sind Sachen, die sich immer interessant anhören, dann teste man und dann muss man natürlich gucken.
Ja, ich glaube, auch da ist die Schwierigkeit zu sagen, dass du mittlerweile einen brauchst, der sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt und die Tools vielleicht auch schon getestet hat. Auch den Punkt hattest du ja im Vorfeld angesprochen, dass du jetzt auch aktuell überlegst, falls das nicht so ist, müssen wir es rausschneiden, aber dass du auch überlegst, jetzt da so ein bisschen als Vorreiter in dem Bereich oder in deiner Branche reinzugehen und dann einfach sagst, pass mal auf, wenn es jetzt andere Unternehmen in dem Bereich gibt, die sich auf diesen Bereich jetzt, oder auf den Sektor umplanen wollen, dass du dann da auch irgendwo Hilfestellung leistest in Form von Trainings, Coachings, wie auch immer, dass du sagst, pass mal auf, die Tools, die habe ich im Einsatz, die habe ich getestet, hier kann ich keine Empfehlung aussprechen, aber das würde ganz gut zu eurem Bereich passen, dass du dir oder das Unternehmen sich jetzt wirklich dann Leute an die Hand nehmen, die den Spaß halt hinter sich haben, die vielleicht irgendwo die Energie, die Zeit mal aufgewendet haben in den Bereichen, haben das getestet und können das Wissen halt 1:1 weitergeben.
Genau, das ist tatsächlich so das, ich sage jetzt mal nicht langgesteckte, aber das diesen Step, den ich gerne da geben würde, deswegen auch mit dem AI Trainings Institut da zusammen auch diese Trainerausbildung machen, um diese Basics. Natürlich kann ich ChatGPT und Midjourney und diese ganzen Geschichten, aber halt noch nicht so auf dem Level, wie das manche andere können. Oder was das Potenzial ist. Ne?
Ja.
Das nur aufarbeiten, aber wie du schon gesagt hast, das ist einfach ein Zeitaufwand, diese ganzen Tools zu testen, auszuprobieren und dann eben zu sagen, okay, funktioniert, funktioniert nicht.
Ja.
Und da so ein bisschen sich so ein Portfolio aufzubauen und sagen, das, die Software passt für diesen Bereich, für diesen Fokus von dem Planungsbüro zum Beispiel. Und da tatsächlich dann halt auch beraten, da unterstützen zu können. Oder Sachen halt auch zu implementieren. Also ich bin jetzt kein Programmierer oder so technischer, um zu lernen. So sieht ein Arbeitsablauf aus in dem Programm. ja, so ein paar Cases machen kann und sagt, okay, ihr könnt ihr 30% Zeit einsparen, wenn ihr die, das Tool nutzt oder das Tool nutzt. Und das ist halt tatsächlich einfach aktuell ein Hobby, ne, um diese Sachen zu testen, zu gucken, was gibt's da, weil ich es für mich einfach nutzen kann, um zu sagen, dadurch können wir effizienter werden, ohne dass wir jetzt noch jemanden einstellen müssen oder können. Sie wissen, wir können keine, die Auswahl da gar nicht da ist und deswegen müssen wir Tools nutzen. Und das kennst du wahrscheinlich genauso gut, das geht dann immer abends. Abends und am Wochenende, dann testen wir. Es sind natürlich auch viele Tools, ist ja nicht nur zum einen die Zeit, sondern die kosten ja auch Geld, auch selbst wenn man so testet. Das ist einfach, das ist ja auch ein Punkt. Und deswegen ist das wahrscheinlich dann so eine Art Dienstleistung, zu sagen, okay, dann hat man schon mal vorgefiltert und getestet.
Ja, ich glaube, auch in Form von irgendwie, also ich denke jetzt gerade einen Schritt weiter, wenn du irgendwie so Workshops machst oder so, wo du sagst, okay, wir können jetzt 2, 3 Firmen mit dazu nehmen, dass es halt auch für dich irgendwo sich in irgendeiner gewissen Weise rentiert, dass du sagst, bringt bitte eure Use Cases mit in den Workshop oder liefert mir die vorher, dass ich mich natürlich ein bisschen darauf vorbereiten kann, aber dass halt praxisnah an den Beispielen gearbeitet wird, weil da muss ich sagen, aus meiner Erfahrung im Bereich der Konstruktion bin ich auch auf diversen Lehrgängen gewesen und die sind halt nun mal, weil es für das Unternehmen natürlich sinnvoll ist, nach Schema F abgelaufen. Also die haben so diesen Katalog dann durchgearbeitet, mal jetzt hier mal das Klötzchen, mach da einen Radius dran und hier machst du jetzt eine Bohrung bei. Aber du hast 0,0 Praxisbezug gehabt und da ist es vielleicht sinnvoller für Unternehmen, vielleicht 1 Euro mehr zu investieren in eine praxisnahe Schulung, wo man da wirklich sagt, wir gehen jetzt nicht mit irgendwelchen random Fallstudien da dran, sondern wir bringen ein aktuelles Projekt mit, was sich vielleicht für den Kurs dann irgendwie rentiert und arbeiten dieses Projekt um und du hast nachher handfeste Belege und kannst sagen, pass mal auf, das hat mir jetzt die und die Zeitersparnis gebracht.
Ja, das ist wahrscheinlich am sinnvollsten, um das Potenzial dann tatsächlich auch zu zeigen. Also stimmt, das ist wie wenn du irgendwo auf eine Messe gehst und die Softwarehersteller da, die versprechen ja seit 10 Jahren. Und dann hast du die Software und dann geht dann das doch nicht, weil die eine Software nicht mit der anderen kann oder wie auch immer. Das stimmt, ja.
Das ist ja das leidige Thema. Also ich glaube, dadurch kannst du dir echt einen guten Mehrwert da auf dem Markt halt positionieren oder platzieren, dass du sagen kannst, vielleicht bietet man sogar irgendwie 2, 3 Varianten an, dass du sagst, einmal hier so einen Einsteigerbereich, der wirklich mit so einem Basismodell dann arbeitet, was jeder nachmachen kann und dann darauf aufbauen, vielleicht eine praxisnahe Schulung, die dann wirklich auf die eigenen Bereiche eingeht. Also kann man ja mit Sicherheit auch mehrere Modelle dann fahren. Mhm. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass in der Richtung oder gerade bei dir auch in der Branche jetzt nach und nach dann die Leute sagen, okay, wenn wir weiterhin noch irgendwo marktfähig, hört sich immer so bescheuert an, finde ich, aber das sind halt die sagen, wir wollen weiterkommen. Also wir wollen halt effizienter arbeiten. Wir kommen nicht mehr, wie du sagst, an Leute dran und wollen aber trotzdem die Projekte weiterhin irgendwie betreuen können. Genau. Macht ja absolut Sinn.
Und man muss halt mitgehen, man kann nicht stehen bleiben, man kann jetzt nicht warten. Und das ist jetzt einfach, das ist schon so der nächste Sprung, wie damals mit dem Handy, wo man gedacht hat, man wischt auf einmal auf dem Handy rum. Ne? Und jetzt ist gerade diese Entwicklung, die ist so wahnsinnig schnell. Ich habe ja auch diese mit Journey, ich glaube von Version 1 habe ich damals angefangen. Mhm. Mit Journey, wenn man heute die aktuelle Version, wenn man diesen gleichen Prompt mal eingibt, von V1 bis V6, was da rauskommt und wie schnell diese Entwicklung ist. Ja. Gerade wie diese Software, früher Render-Software, wenn man so ein Bild, ein Gebäude gerendert hat, das hat damals an der Hochschule, keine Ahnung, für ein Bild hast du 4, 5 Stunden den größten PC in dem Pool da benutzt, um das Ding da zu rendern und er hat was gekocht und jetzt geht das tatsächlich mit Mausklick in Bruchteilen von Sekunden.
Ja, das ist schon Wahnsinn, was da mittlerweile geht. Also das Rendern, das kann ich mich auch noch gut dran erinnern. So eine Simulation gemacht, 250 Frames oder so. Wenn du dann 10 Sekunden irgendwo ein Video laufen lassen wolltest, dann hast du dich einfach zu Tode gerendert. 2 Tage dann am Stück hat die Karo und dann stellst du am Ende fest, letzter Frame, ich habe da am Anfang immer als Video exportiert direkt, stellst du fest, letzter Frame war ein Fehler drin, ja, fängst du von vorne an. Bis ich irgendwann auf den Trichter gekommen bin, man kann ja auch Einzelbilder rendern und kann einfach hinten raus die Bilder dann nochmal neu machen. War dann deutlich einfacher.
Ich glaube, das hat jeder durch, dass er zum Schluss festgestellt hat, oh, hier habe ich ja vergessen, Material zuzuweisen.
Oder ja, genau. Ich merke das. Da erkennt man sich wieder. Ja. Hast du vielleicht abschließend noch irgendwie zwei, drei Punkte, die du weitergeben würdest an Unternehmen, Einzelpersonen, die jetzt noch so ein bisschen stiefmütterlich im Bereich KI drin sind?
Die Leute sollen ein bisschen mehr Mut haben, sich mit dem Thema zu befassen und gar keine Angst davor haben, weil das wird jetzt nicht komplette Branchen oder Mitarbeiter, es wird jetzt nicht die Wellen der Arbeitslosigkeit bedingt durch KI geben. Man soll es einfach ja, als Tool verstehen und gucken, was kann ich mit dem Werkzeug machen. Ne? Also ich muss nicht alles mit einer Handsäge machen, wenn daneben eine Akkuhandkreissäge steht. Da muss man halt testen, funktioniert die, wie kann ich damit umgehen. Und genauso ist es, denke ich, mit den KI-Tools aktuell auch noch. Also die werden uns nicht ersetzen. Ist für uns, also für mich ist es einfach ein Werkzeug, ich muss gucken. Mit welchem Werkzeug kann ich welche Arbeit erledigen, schneller machen, beziehungsweise ja, die Fehlerquote auch rausnehmen. Ne? Ja. Das ist eigentlich so der Punkt. Also da keine Angst davor haben und sich damit beschäftigen, sich trauen.
Ja, schneller und weniger Fehler. Das ist eigentlich auch immer so das, wo ich sage, da macht es halt Sinn, eine Automation einzusetzen, wenn du wirklich danach sicher gehen kannst, dass die effizienter abgearbeitet wird bei einer niedrigeren Fehlerquote. Durch eben zwei, drei Schleifen, die dann irgendwo vom Menschen ablaufen. Nee, wunderbar. Dennis, war mir ein Fest und freue mich jetzt schon auf in, sagen wir, zwei Monaten.
Ungefähr, zwei Monaten, genau.
In Hamburg, wenn wir uns nochmal über den Weg laufen. Hast du auch wieder eine Präsentation?
Ich habe mich noch nicht eingetragen, sagen wir es mal so. Ja. Ich muss mit Felix nochmal sprechen.
Ja.
Die habe ich noch nicht gemacht. Aber würde ich gerne machen. Würde es auch. Sind noch ein paar Sachen, die ich ergänzen kann zum letzten Vortrag. Das glaube ich ja klar. Kann spannend werden. Schauen wir mal, wie viele sich eingetragen haben in die Liste. Ich habe es noch nicht gemacht, tatsächlich.
Ja, also mal gespannt.
Okay.
Dennis, in diesem Sinne vielen, vielen Dank. Und
danke dir, Felix.
An dich draußen. Ich packe alle möglichen Links in die Shownotes. Also wenn du auch mal Kontakt zu Dennis aufnehmen willst oder so, den erreichst du auf LinkedIn. Ja, Webseite, ein Kontaktformular. Genau. Einfach anschreiben. Auch wenn da irgendwie vielleicht spezielle Fragen zu den Themen sind, welche Software man vielleicht empfehlen kann. Also ich gucke mal, ob ich diverse Tools, die du jetzt auch mir mitgeschickt hast, einfach mal mit einer kurzen Beschreibung mit in die Shownotes packe. Oder vielleicht in meinem Newsletter erwähne. Ja, genau. Wir gucken mal, wir sammeln noch so ein bisschen Material und mir ist ja auch geplant, falls das, ja gut, wenn du jetzt den Punkt hörst, hast du schon gesehen, dass man diverse Schnipsel halt in das YouTube-Video mit reinpackt.
Genau. Und
genau, dann gucken wir einfach mal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.